Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hey, hey, ich bin Busse Tiam und das ist der Kompressor Podcast. Wir sprachen über 3 Jahre nach Hashtag Punk2. Wo steht die Szene eigentlich heute? Vor ein paar Jahren, da ging der Hashtag Punk2 viral. Initiiert hat den damals Journalistin Diana Ringelsieb. Sie hatte vorher den Artikel Sexismus gesterben, damit Punk nicht noch hässlicher wird, im Online-Magazin Kaputt veröffentlicht. Das ist ja ein Magazin, das aktuelle Pop-Alben bespricht, aber auch die Schattenseiten der eigenen Branche. Und ich habe sie als erstes gefragt, um nochmal so ein bisschen ja zurückzukehren. Was war damals eigentlich ihre Vorgeschichte? Welchen Impuls hatte sie, dass sie diesen Hashtag ins Leben gerufen hat?
Ja, der besagte Artikel ist Ende 2020 erschienen und dem ging voraus, dass, wie ich heute das sagen würde, im Schutz der Pandemie sich einfach viele Frauen und ja Betroffene des Patriarchats zu Wort gemeldet haben online und auf Missstände hingewiesen haben. Das heißt, es wurde damals unter anderem ja die männliche Dominanz auf Festivalbühnen kritisiert, aber eben auch Übergriffe im Publikum, im Moshpit, wo die Täter eben auch Frauen begrapschen und dann in der Menge verschwinden. Und auch ganz viele andere Dinge, wie zum Beispiel auch die schlechte Frauenquote backstage, in diesen ganzen Berufen hinter den Kulissen. Das reicht von Fotografen bis hin zu Veranstaltern und so weiter, dass ich jetzt absichtlich nicht gegendert habe, denn das ist auch alles sehr männlich dominiert und geprägt. Und viele Frauen, die da schon eher so einen Exotenstatus genießen, sind dann auch einfach in diesen Jobs nicht ernst genommen worden. Und das haben eben viele thematisiert im Schutz der Pandemie, wo sie sich nämlich direkt der Kritik nicht persönlich stellen mussten, weil ja alle zu Hause saßen. Und das hatte ich damals zum Anlass genommen, darüber zu schreiben und auch meine eigenen Erfahrungen als Musikjournalistin und auch als Fan in der Szene ja, mal niederzuschreiben.
Und die Resonanz war auch dementsprechend groß, aber wie stand es um die Solidarität? Also war die sofort da oder gab es wie so oft Kritik dafür, dass sie Missstände in der Branche angesprochen haben?
Sowohl als auch. Also zu Beginn dominierte eigentlich die Solidarität. Es haben sich unglaublich viele Betroffene bei mir gemeldet über meine Social-Media-Kanäle, haben ihre Erfahrungen mit mir geteilt. Und es haben sich damals ganz viele Frauen und Flinter, also Frauen, Lesben, Inter, nicht-binäre, Trans- und Agender-Personen, sprich alle, die von patriarchalen Strukturen betroffen sind, zusammengetan, haben sich vernetzt, haben Erfahrungen ausgetauscht und sich auf diese Art und Weise dann auch gegenseitig empowert, um dem Ganzen was entgegenzusetzen. Aber es hat natürlich nicht lange gewartet, bis dann eben auch Kritik laut wurde, die dann hauptsächlich von männlichen Akteuren aus der Szene kam, die sich, ja, ich glaube, rückblickend ertappt gefühlt haben und die natürlich überhaupt keine Lust hatten, ihr eigenes Handeln zu reflektieren und Dinge zu ändern. Und dann wurde es eben auch ungemütlich.
Das führt uns natürlich auch zur aktuellen Rammstein-Debatte. Seit Ende Mai gibt es ja die Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann. Es geht um Machtmissbrauch, K.O.-Tropfen, sexualisierte Gewalt, eine große mediale Verdachtsberichterstattung. Die Musikszene verhält sich aber relativ zurückhaltend. Wie war das damals? Du hast es gerade schon angerissen bei dem Hashtag Punk2. Also inwiefern haben sich da die KünstlerInnen und Bands positioniert und Stellung bezogen?
Ich muss sagen, dass mich das damals tatsächlich enttäuscht hat, denn es haben sich ganz viele, vor allen Dingen männliche Bands, aber ja, die Szene ist eben sehr männlich geprägt, nicht zu Wort gemeldet. Ich glaube, das lag eben daran, weil sich die Kritik ja auf die eigene Szene und somit auf das eigene Umfeld bezogen hat. Ich glaube, durch die Rammstein-Debatte haben wir jetzt auch eine große Chance, zumindest innerhalb der Punk-Szene. Weil jetzt gerade melden sich auch erste Punk-Bands zu Wort, auch einfach männlich besetzte Punk-Bands, die jetzt die Gunst der Stunde nutzen, um sich zu solidarisieren, um sich gegen Machtmissbrauch und sexualisierte Übergriffe innerhalb der Musikbranche auszusprechen, weil sie dabei jetzt gerade eben nicht einem Kumpel auf die Füße treten, sondern auf Rammstein zeigen, die sich weit außerhalb des eigenen Spektrums befinden.
Das heißt, es ist ein Blick von der eigenen Bubble in eine andere. Sie sind ja seit über 20 Jahren Teil der Punk-Szene, gestalten die auch aktiv mit. Was meinen Sie generell, warum verhält sich die Musikbranche immer so verdächtig still, wenn es um diskriminierende und sexistische Strukturen oder auch Probleme geht? Also Sie sprachen über männliche Verbündete, aber sie scheinen ja doch durchaus eher nur punktuell stattzufinden, oder?
Ja, definitiv. Also es hat einfach damit zu tun, dass die Musikbranche, und das reicht von kleinen Labels bis hin zu großen Major-Labels, im Grunde genommen ein Dorf ist. Also gerade wenn wir jetzt einfach, selbst wenn wir Rockmusik als Ganzes begreifen. Und da ist es eben, wie gerade schon gesagt, ist die Gefahr groß, sich gegenseitig auf die Füße zu treten. Und man darf ja nicht vergessen, wenn man sich gegen die eine Band positioniert öffentlich, wenn man selbst ein Akteur ist, dann betrifft das in dem Moment nicht nur diese eine Band, das betrifft auch deren Label, das betrifft deren Booking-Agentur, das betrifft die Magazine, die sich wohlwollend über diese Band geäußert haben. Und wenn man selbst eine Rolle in dem ganzen Zirkus spielt, fällt das alles an anderer Stelle auf einen selbst zurück. Und ich glaube, da ist gerade der Punkt, an dem wir uns befinden, wo jetzt langsam ein bisschen was aufbröckelt und sich die Ersten doch trauen, vielleicht auch Konsequenzen in Kauf zu nehmen und sich zu solidarisieren und ein Statement zu setzen.
Haben Sie da Fakten oder Belege, was Ihnen da Hoffnung macht? Ich höre tatsächlich so ein bisschen heraus, Sie sehen eine Veränderung.
Ja, also ich sag mal, je mehr Betroffene über ihre eigenen Erfahrungen ja auch sprechen, desto mehr trauen sich halt am Ende auch aus ihrer Deckung heraus und ziehen nach. Und das ist halt für viele Männer, jetzt gerade zu Beginn, als dieser Artikel erschienen ist, erstmal ein Schock gewesen. Und ja, als sie dann jetzt realisiert haben über die letzten Jahre, dass das eben nicht nur irgendwelche Feministinnen aus dem Internet betrifft, die einfach sehr weit weg sind, sondern dass diese schlimmen Dinge und auch solche Ungerechtigkeiten ihren eigenen Partnerinnen, Freundinnen und Schwestern widerfahren und Arbeitskolleginnen, da fängt es dann eben an, dass viele dann doch anfangen, sich selbst zu reflektieren und Konsequenzen für ihr eigenes Handeln zu ziehen. Und da finde ich schon, dass sich aktuell was abzeichnet. Da muss man sich nur mal die Line-ups der verschiedenen Festivals anschauen, die inzwischen sehr viel diverser aufgestellt sind.
Den Frauen, ich gehe jetzt nochmal zurück zur Rammstein-Debatte, die sich aktuell äußern oder auch generell wird ja immer so einiges unterstellt. Sie seien zu empfindlich, zu naiv, würden Aufmerksamkeit suchen. Es gilt, muss man dazu denn auch immer wieder sagen, die Unschuldsvermutung gegenüber der Person, der die Vorwürfe gemacht werden, bis strafrechtlich alles geklärt ist. Aber was macht das mit Ihnen?
Naja, natürlich stimmt das mit der Unschuldsvermutung. Aber ich finde, ein wichtiger Punkt dabei ist auch, in dem Moment, wo diese Rufe der Unschuldsvermutung gegenüber dem Angeklagten laut werden, gilt diese Unschuldsvermutung ja nicht mehr für die Frauen, die ihre Erfahrungen öffentlich machen. Denn wenn die Unschuldsvermutung für den anderen gilt und gefordert wird, heißt das ja eigentlich im Umkehrschluss, dass die Frau eine Schuld trifft, nämlich die der Verleumdung und der Lüge womöglich auch. Und deswegen macht mich das ehrlich gesagt ziemlich wütend. Und ich verstehe auch nicht, seit wann das so Mode geworden ist, dass immer diese Rufe laut werden, dass sich bei solchen Fällen nur noch JuristInnen dazu äußern dürfen. Also wir haben doch auch zu allen anderen Fällen, die so passieren oder Kriminaldelikten, erstmal als Privatperson eine persönliche Meinung. Warum gilt das an diesem Punkt offenbar nicht? Und das ist schon was ich sehr kritisch beobachte jetzt einfach, egal um welche Band es gerade geht.
In Ihrem Artikel, da sprachen Sie auch explizit darüber, was auch Sie an Übergriffen auf Konzerten erfahren haben. Ich habe mich gleichzeitig gefragt, wenn man ein bisschen auch da bei Ihnen nachrecherchiert und schaut, was Sie alles mit der Punkszene verbinden, scheint es so eine Ambivalenz zu geben. Und ich habe mich auch gefragt, ob es auch einen Punkt gab, wo Sie gedacht haben, ich muss mich von der Szene verabschieden, das reicht mir.
Ja, das ist definitiv mit Ambivalenzen verbunden. Also wenn ich jetzt so zurückschaue, da waren dann gerade männliche Leser von mir oft sehr schockiert darüber, was ich da erlebt habe und so weiter. Und ich dachte mir, okay, also glaubt ihr jetzt wirklich, das ist mir letzte Woche zum ersten Mal passiert? Das ist ja was, womit ich als Frau einfach seit meinem wahrscheinlich 12. Geburtstag leben muss. Und dementsprechend auch wahrscheinlich seit meinem 14., wo ich mich langsam angefangen habe, in der Punkszene zu bewegen. Und es ist einfach so, dass man das aber auch selbst so internalisiert hat, dass man ja lange Zeit gar nicht darüber nachgedacht hat, was einem da passiert. Man hat vieles einfach als gegeben hingenommen. Und es ist natürlich so, dass ich auch bei mir jetzt, nachdem das alles groß wurde und ich angefangen habe, mich auch öffentlich zu äußern und Dinge anzuprangern und mich dem zu stellen, das hat natürlich auch in mir was verändert, weil es mir auch immer wieder vor Augen führt, was alles schiefläuft. Und mir fällt es jetzt natürlich viel schwerer, mir die Szene an manchen Stellen selber noch schönreden zu können auch. Aber dennoch ist das meine Szene, das ist meine Subkultur, in der ich auch unfassbar viele sehr positive und sehr empowernde Erfahrungen über die Jahre gesammelt habe. Und natürlich war ich manchmal an dem Punkt und habe mir gedacht, möchte ich jetzt vielleicht dem Rücken kehren und einfach mein eigenes Ding machen mit meinen Freundinnen. Und dann habe ich mir gedacht, nein, weil dann hätten diese Strukturen gewonnen und dann würden einfach neue Frauen und Flinter nachkommen, denen es dann genauso geht. Und das möchte ich eben nicht. Das möchte ich verhindern und ich möchte mir diesen Raum, den ich auch mit sehr viel positiven Dingen verbinde, nicht nehmen lassen. Und deswegen finde ich, lohnt es sich dafür zu kämpfen.
Sagt die Journalistin Diana Ringel-Sieb, Autorin und Podcasterin. Ihr aktuelles Buch, das heißt Punk as Fuck, die Szene aus der Flinter-Perspektive, war hier bei uns zu Gast im Kompressor.